hörst den Hormon Reset Podcast, der Podcast für alle Frauen, die ihre Hormone auf natürlichem Weg wieder ins Gleichgewicht bringen wollen. Finde dich nicht länger ab mit Zyklusproblemen, PMS, Wechseljahresbeschwerden, Schlafstörungen oder Gewichtszunahme. Ich bin Hormoncoach Rabea Kies und zeige dir, wie du gezielt über Ernährung, Naturheilkunde und einen hormonfreundlichen Lebensstil dich und deine Hormone wieder glücklich machst. Herzlich willkommen zum Hormon Reset Podcast. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast. Das ist die liebe Melina von Histafit. Herzlich willkommen, Melina.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Der Name Histafit ist Programm. Wir sprechen heute über das Thema Histamin. Wir hatten auch schon mal eine Folge zum Thema Histamin mit der Heilpraktikerin Kira Kaufmann. Also wenn du einige Folgen mal zurückscrollst, hör da auch gerne noch mal rein. Mit Melina möchte ich vor allem auch über die praktische Umsetzung letztendlich sprechen, also wie es uns gelingt, im Alltag vielleicht auch eine histaminarme Ernährung umzusetzen und natürlich sowieso die Frage, ist das überhaupt nötig und woran erkenne ich eine Histaminintoleranz? Ist es möglich, sie auch wirklich in den Griff zu bekommen und ganz aufzulösen? Über all das spreche ich mit Melina und deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist. Also wir haben ja relativ viel vor, wenn ich mich gerade so sprechen höre. Ich hoffe, wir können das Thema gut umreißen. Letztendlich geht es uns ja vor allem erstmal darum, auf das Thema aufmerksam zu machen und bewusst zu machen, dass Histamin möglicherweise vielleicht für das ein oder andere Symptom auch verantwortlich sein könnte, dass du, liebe Zuhörerin, an dir feststellst. Denn einige Hormonbeschwerden, Symptome, eine Hormondisbalance können sich durchaus auch mit den Symptomen einer Histaminunverträglichkeit, Intoleranz überschneiden. Aber wir fangen jetzt einmal von ganz vorne an, damit du, Melina, auch die Möglichkeit hast, dich überhaupt einmal vorzustellen. Sag uns doch mal, wie du eigentlich zu dem Thema Histamin gekommen bist und ja, aus welchem Grund du jetzt Frauen oder überhaupt auch Männern, es sind ja nicht nur Frauen betroffen, hilfst, eine Histaminintoleranz auch auf natürlichem Weg wieder in den Griff zu bekommen.
Ja, also ich glaube, wie bei so vielen anderen, die von einer Histaminintoleranz betroffen sind oder auch von einer anderen Stoffwechselstörung, habe ich einen jahrelangen Ärztemarathon hinter mir, einen sehr, sehr langen Leidensweg auch. Und das begann bei mir im Prinzip schon in der Kindheit mit Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, so Kraftverlust, später in der Pubertät damit Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Sehstörungen, ganz doll Magen-Darm-Problemen, Kopfschmerzen, Migräne. Und vielen, vielen mehr, also ganz, ganz vielfältige Symptomatik und bin dann von Arzt zu Arzt gelaufen und alle Ärzte haben immer gesagt, kerngesunde junge Frau, alle Werte top. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Wie kann denn alles super sein in meinem Körper augenscheinlich und es mir dabei so, so schlecht gehen? Und eines Tages bin ich dann an eine ganz tolle Ärztin geraten, die Internistin war und die dann alle möglichen Tests nochmal gemacht hat. Stuhlanalysen, Diabetestests, Intoleranzen, Allergien und so weiter. Und da kam dann die Diagnose Histaminintoleranz in Klammern oder in Anführungszeichen wahrscheinlich raus. Eine ganz hundertprozentige Diagnose lässt sich leider nie stellen. Aber sie hat schon mal festgestellt, dass einige Werte waren, die darauf hindeuten, dass mein Histaminstoffwechsel nicht stimmt. Und so bin ich zu dem Thema gekommen, ganz unverhofft. Ich habe das auch nie mit Lebensmitteln in Verbindung gebracht. Das ist vielleicht auch ganz spannend für die ein oder andere. Ich habe in all den Jahren nicht gecheckt, dass die Symptome an meine Ernährung geknüpft waren, weil die Symptome nicht unmittelbar nach dem Essen aufgetreten sind, sondern an verschiedensten Tages- und Nachtzeiten aufgetreten sind. Und das hat mich letztendlich dazu gebracht, dass ich nach meinem Abitur Gesundheitsmanagement studiert habe, mich ganz viel in die Stoffwechselthematik eingelesen habe und dann beschlossen habe, ich möchte das jetzt wieder für mich heilen und habe dann etliche Kuren ausprobiert, mich ganz viel mit dem Thema Darmgesundheit, Lebergesundheit auseinandergesetzt, dann natürlich auch mit hormoneller Gesundheit, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und dann langsam angefangen, meine eigenen Kuren zu starten, habe dann gleichzeitig bei Instagram einen Blog aufgemacht und habe gesagt, hey, ich bin Melina, ich probiere mal aus, die Histaminintoleranz loszuwerden. Wer mir hier folgen möchte und mich dabei begleiten möchte, kann das sehr gerne tun. Und dann habe ich Stück für Stück immer mehr Erfolge gehabt und konnte wieder mehr vertragen durch die Kuren, die ich gemacht habe. Und ja, die Community ist gewachsen. Ich habe dann dadurch auch Anna kennengelernt, meine Mitgründerin, die auch von einer Histaminintoleranz betroffen ist. Und schlussendlich habe ich es geschafft, die Histaminintoleranz wieder ganzheitlich für mich zu heilen. Ich bin heute komplett beschwerdefrei. Ich kann wieder alles essen, ich kann wieder Sport machen, ich kann ja wieder mein Leben genießen, normal arbeiten und alles tun, was ich ja gerne möchte. Und bin im Nachhinein ganz, ganz dankbar dafür, dass ich diesen Weg so gehen durfte und daraus jetzt gemeinsam mit Anna quasi Histafit entstanden ist. Ja, über diese Firma oder über das Unternehmen können wir eben ganz, ganz viele andere Menschen auch davon überzeugen und dazu motivieren, ihren eigenen Weg auch zu gehen, die Kuren zu machen, die Histaminintoleranz wieder in den Griff zu bekommen. Und da bieten wir Online-Kurse und auch 1:1-Beratung an. Und seit ein paar Jahren auch haben wir eigene Nahrungsergänzungsmittel und auch histaminarme Lebensmittel, die aber auch für sämtliche andere Unverträglichkeiten geeignet sind, um das ganze Konzept nochmal so ein bisschen ganzheitlicher zu machen und Betroffene auch mit der histaminarmen Ernährung zu unterstützen.
Bist du denn der Meinung, dass jeder, jede Betroffene die Chance hat, das Thema komplett loszuwerden?
Es kommt auf die Ursachen an. Also es gibt wie bei hormoneller Disbalance auch tausend verschiedene Ursachen, die dahinter stecken können. Und es
Lass
gibt.
uns doch genau da mal ansetzen, Melina. Was sind denn die häufigsten Ursachen, die du auch aus deiner Erfahrung kennengelernt hast, beziehungsweise was war vielleicht auch bei dir eine der Hauptursachen? Vielleicht lass uns da direkt mal einsteigen.
Die häufigsten Ursachen liegen meistens im Darm und in der Leber. Also das ist das, was ich eigentlich bei fast jedem Betroffenen und jeder Betroffenen sehe. Und zwar Darmflora-Dysbiosen, eine SIBO, also Dünndarmfehlbesiedlung oder auch IMO, Candidosen, Leaky Gut auch ganz, ganz oft. Dass der Darm aus dem Gleichgewicht geraten ist durch Antibiotika-Einnahmen, durch Medikamenteneinnahmen. Dann häufig eine überlastete Leber durch Stress, durch reaktivierte Viren, also EBV und gerade nach Covid sehen wir das so extrem, wie die Zahl nochmal gestiegen ist an HIT-Betroffenen und auch MCRS-Betroffenen. Genau, dann haben wir da auch Schwermetallbelastung, das war bei mir auch ein ganz großes Thema. Das ist so das, was wir am häufigsten sehen, dass eben durch unseren Lebensstil, durch Umwelteinflüsse, durch Ernährung, Stress, Bewegungsmangel auch alles dazu führt, dass quasi unser Stoffwechselsystem speziell in Darm und Leber aus dem Gleichgewicht geraten. Was aber immer noch häufig in Kombination eintritt, ist eben auch hormonelle Disbalance, also das Thema des Podcasts, was ja auch damit total zusammenhängt. Viele Frauen haben das vor allem auch in den Wechseljahren oder wie bei mir ist es in der Pubertät entstanden oder nach der Pubertät. Viele Frauen erleben das auch nach der Schwangerschaft. Manche Frauen bleiben während der Schwangerschaft verschont und danach kommt es dann wieder. Und auch, was ich jetzt auch noch gerne mit betonen möchte, ist einmal das Problem der Halswirbelsäule und des Kiefers. Instabile Halswirbelsäule, CMD, also Kiefergelenksbeschwerden, können auch dazu führen, dass unsere Mastzellen im Körper mehr Histamin ausschütten.
Ja, wir werden jetzt mal, weil ich glaube, das ist schon wichtig, ein bisschen genauer zu verstehen, weil im Grunde ist es ja so, wir versuchen immer zu schauen, was könnte die Ursache, was könnte der Auslöser sein, damit wir ursächlich, also an der Wurzel des Problems, das Thema, die Erkrankung behandeln. Ja, das ist ja sozusagen unsere ganzheitliche funktionelle Vorgehensweise. Es bringt also nicht wirklich etwas, an den Symptomen rumzurütteln, Enzyme einzunehmen und so weiter, wenn wir nicht an der Ursache arbeiten. Oder lebenslang histaminarm zu essen ist ja auch keine Lösung, ne?
Absolut
Gehen wir
nicht.
auch gleich nochmal drauf ein. Welche Rolle spielt denn genau der Darm in Bezug auf die Histaminintoleranz? Also wie hängt das zusammen? Oder eben auch die Leber?
Wir haben im Darm eines der wichtigsten Enzyme für unseren Histaminabbau. Das ist die Diaminoxidase. Wir nennen sie auch kurz DAO. Und die sitzt primär auch in der Darmschleimhaut. Und extrazellulär, das heißt außerhalb von Zellen, die ist nicht so sonderlich gut geschützt vor äußeren Einflüssen. Und durch unseren Darm kommen ja tagtäglich super viele äußere Einflüsse. Und dadurch kann es schnell passieren, dass dieses Enzym blockiert wird, gehemmt wird oder durch Nährstoffmängel auch in ihrer Funktion eingeschränkt wird. Wenn wir jetzt dazu noch eine Darmflora-Dysbiose haben, das bedeutet ein Ungleichgewicht in der Darmflora oder ein Leaky Gut, was auch noch mit Entzündungen einhergeht, haben wir das Problem, dass wir zusätzlich noch eine vermehrte Histaminausschüttung im Darm haben können. Und das liegt daran, dass wir alle im Darm einen sogenannten Mastzellherd haben. Mastzellen sind die Zellen, die Histamin und auch andere Botenstoffe ausschütten bei bestimmten Reizen. Und Leaky Gut ist zum Beispiel ein solcher Reiz, der Entzündungen fördert, das Immunsystem aktivieren kann und all das. Also immer wenn so ein, ja, Ungleichgewicht oder ein Störfaktor im Körper ist, werden diese Mastzellen aktiv. Und wir haben im Darm eben nun mal so ein Herd. Wir Frauen übrigens auch an der Gebärmutter. Deswegen ist das häufig auch so ein PMS-Menstruationsproblem, auch mit dem Histamin. Und in der Leber haben wir noch ein zweites Enzym, was Histamin abbaut. Das ist die Histamin-N-Methyltransferase. Muss man sich nicht merken, wir nennen sie kurz HNMT. Und die sitzt innerhalb der Zellen, die ist ein bisschen besser geschützt. Aber immer dann, wenn die Leber überlastet ist, wenn wir sehr viel Stress haben, Schwermetallbelastung, all das, was ich schon vorher genannt habe, passiert, kann es sein, dass auch dieses Enzym in ihrer Funktion oder an seiner Funktion eingeschränkt wird. Die beiden Enzyme können sich aushelfen. Häufig ist es aber so, dass wenn der Darm aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass die Leber davon irgendwann auch einen Schaden trägt und alles, also begünstigt sich ja in diesem Fall, sodass es häufig der Fall ist, dass beide Enzyme nicht richtig funktionieren und dann sowohl der Abbau von externem Histamin über die Nahrung als auch der Abbau von dem Histamin, was der Körper selber ausschüttet, gehemmt ist.
Ja, Histamin ist ja an sich ein ganz wichtiger Stoff in unserem Körper. Das heißt, es geht ja gar nicht darum, dass wir das Histamin loswerden oder dass das irgendwie böse ist. Es ist sogar sehr, sehr wichtig. Welche Aufgabe hat denn Histamin?
Ja, ich finde das super, dass du das nochmal betonst, weil viele denken dann immer so, oh, Histamin ist schlecht oder ne, das bloß nicht im Körper haben. Es ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen es zum Beispiel für unseren Schlaf-Wach-Rhythmus, für unsere Appetitregulation, Gedächtnis und Konzentration, aber auch für die Wundheilung beispielsweise. Also ohne Histamin könnten wir gar nicht leben, weil uns, also alles, was wir an Verletzungen hätte, könnte einfach nicht heilen. Bei Immunreaktionen ist es super wichtig für verschiedene Stoffwechselvorgänge. Und alles, was so auch unsere Emotionen reguliert, teilweise auch Hormonstoffwechsel reguliert, spielt es eben eine ganz, ganz wichtige Rolle und auch bei der Abwehr von Krankheitserregern. Also immer, wenn unser Immunsystem aktiviert werden muss, aus verschiedenen Gründen, spielt Histamin auch eine ganz, ganz wichtige Rolle und Histamin ist auch ein Entzündungsmediator.
Jetzt ist es natürlich so, dass die Lebensmittel oder die Ernährungsweise, die teilweise ein gesunder Darm erfordert oder unterstützt, scheinbar im Widerspruch stehen zu dem, was eine Histaminintoleranz zulässt, was die Ernährung betrifft. Ich denke, wir können da auch direkt mal überleiten. Was sind denn, ja, wie genau kann dann die Ernährung dazu führen, dass wir zu viel Histamin im Körper haben, weil das ist ja, glaube ich, das Problem. Es ist Histamin im Körper, was nicht abgebaut werden kann, entweder durch ja interne Histaminausschüttung oder eben auch durch Lebensmittel, die von außen kommen. Führ doch bitte mal aus, welcher Zusammenhang da besteht. Ernährung, Histamin, wie kann die Ernährung dafür sorgen, dass wir zu viel Histamin im Körper haben?
Genau. Also einmal finde ich es super wichtig, vorher zu sagen, dass die Ernährung quasi nicht schuld ist oder dass externe Histamin nicht das Hauptproblem ist, sondern dass man dadurch nur auch meistens merkt, dass man irgendwie Probleme mit Histamin hat, weil das noch sowas ist, was dann das Histaminfass on top füllt. Meistens haben wir schon durch andere Störungen im Körper einen hohen Histaminspiegel und dann kommt on top noch die Ernährung. Und es gibt so verschiedene Lebensmittelkategorien, die eben ja auf dieses Histaminfass obendrauf kommen können oder ich sag mal auf das Histaminkonto draufzahlen. Und das sind einmal histaminreiche Lebensmittel, zum Beispiel fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut oder Kimchi und auch bestimmte Lebensmittel, die langgereift sind, die hochverarbeitet sind, also Wurstwaren, gepökeltes Fleisch, eingelegtes Fleisch, vor allem auch viele tierische Produkte, die lange gelagert sind, Wurst, alter Käse oder langgereifter Käse, aber auch Alkohol gehört zum Beispiel dazu. Dann gibt es Lebensmittel, die an sich gar nicht so viel Histamin haben, aber zur Histaminausschüttung im Körper führen. Das nennt sich dann Histaminliberator. Da gehört auch Alkohol zu, beispielsweise, aber auch Zitrusfrüchte und Tomaten. Avocado gehört zum Beispiel auch dazu. Dann gibt es Lebensmittel, die unsere Diaminoxidase blocken können. Das ist auch Alkohol. Also Alkohol ist in jederlei Hinsicht nicht so gut. Nicht nur auf Histaminseite sozusagen. Und dazu gehören zum Beispiel auch Energy Drinks oder grüner Tee. Also das sind so wirklich Lebensmittel, die dazu führen, dass unsere DAO für ein paar Stunden wirklich gar nicht mehr funktionieren kann. Und dann gibt es noch eine weitere Lebensmittelkategorie, die andere biogene Amine enthält. Die Diaminoxidase baut nicht nur Histamin ab, Histamin ist auch ein biogenes Amin, sondern auch andere Stoffe. Und die sind zum Beispiel in Bananen enthalten. Deswegen vertragen viele Betroffene auch keine Bananen, weil die Diaminoxidase in der Zeit, wo wir die Banane essen, eben damit beschäftigt ist, andere Amine abzubauen und dann kein Platz mehr sozusagen für Histamin ist. Und es gibt hier verschiedene Listen, die man sich da auch anziehen kann, um einmal zu schauen, welche Lebensmittel in diesen Kategorien sind. Man sollte in jedem Fall anfangs, um alle Trigger einmal zu meiden, wirklich strikt auf diese Lebensmittel verzichten. Ich sage auch immer bewusst anfangs, denn es ist nicht die Lösung, wie du gesagt hast, langfristig dauerhaft sich histaminarm zu ernähren. Da gibt es definitiv andere Möglichkeiten.
Ja, und ja, wie ich schon sagte, ne, also zum Beispiel werden ja fermentierte Lebensmittel sehr gern auch empfohlen bei Darmbeschwerden. Avocado ist sowieso das Hormonfood schlechthin. Dann denke ich zum Beispiel auch an Spinat oder an Hülsenfrüchte, hast du jetzt nicht benannt. Wir können ja auch die Liste überhaupt nicht jetzt benennen, die ist nämlich relativ lang. Der Lebensmittel, die entweder Histamin enthalten oder Histaminausschüttung auslösen, aber es sind eben durchaus sehr viele gesunde Lebensmittel. Und ja, wie siehst du das? Also wie abwechslungsreich, reichhaltig ist denn eine histaminarme Ernährung? Weil der Darm braucht ja auch eine große Vielfalt im Prinzip an Lebensmitteln, an Nährstoffen, an Ballaststoffen aus verschiedensten Quellen. Und ja, wie sieht es dann in der Umsetzung aus?
Ja, da tun sich viele auch tatsächlich schwer mit, weil klar, auf der einen Seite ist es wichtig, vielfältig zu essen, gerade weil der Darm das braucht. Und je mehr wir uns einschränken, desto weniger verträgt so ein Darm meistens auch, ne, weil er sich ja auch irgendwann auf seine 5 bis 10 Lebensmittel einschießt, die manche dann teilweise nur noch essen. Und das ist wirklich so der Worst Case. Ich sage, da müssen wir definitiv von wegkommen. Das, was wir machen, ist, die histaminarme Ernährung ausgewogen zu gestalten. Und das bedeutet aber, dass man sich einmal intensiv mit der Ernährung und den Lebensmitteln auseinandersetzen darf. Das bedeutet, dass man hier schaut, dass man zu jedem Pendant, was nährstoffreich ist, was präbiotisch ist und vielleicht histaminreich ist, ein histaminarmes Alternativlebensmittel findet, damit man das ausgleichen kann. Das ist nicht die Lösung, jetzt einfach alles wegzulassen und irgendwie in seiner Komfortzone bei seinen 15 Lebensmitteln zu bleiben. Das macht es meistens meiner Erfahrung nach auch alles viel, viel schlimmer noch. Und dann eben zu schauen, das ist das, was wir auch in den Kuren machen. Okay, welche Lebensmittel haben wir denn noch? Was können wir damit machen? Und eben auch zu schauen, dass wir in jeder Mahlzeit möglichst eine große Vielfalt haben, alle Makronährstoffgruppen irgendwie mit integrieren und eben auch schauen, dass wir alle Spurenelemente, Mineralstoffe drin haben und bei der Darmkur natürlich auch schön viele präbiotische Lebensmittel. Also wir nutzen da zum Beispiel Chicorée sehr, sehr gerne oder Radicchio. Ist auch super wegen den Bitterstoffen, nochmal verdauungsfördernd. Und ja, fermentierte Lebensmittel müssen in jeglicher Hinsicht leider erstmal gemieden werden. Und man kann dann später schauen, über eine ja, längere Zeit, in der man eine Darmkur gemacht hat, dass man Stück für Stück dann wieder neue Lebensmittel integriert. Das ist definitiv der Weg, den man gehen sollte. Und am Anfang ist es dennoch wichtig, erstmal alle Trigger von Histamin zu meiden, damit das System sich einmal wieder stabilisieren kann, damit sich der Darm erholen kann, weil dieser hohe Histaminspiegel im Körper, vor allem auch im Darm, führt dazu, dass der Darm langfristig immer eine Überreizung hat und überhaupt nicht in die Regeneration kommen kann.
Ja, und das kann dann auch der Teufelskreis werden, warum hohe Histaminspiegel auch eine Östrogendominanz anfeuern können, und überhaupt auch zu einem Hormonungleichgewicht beitragen können, weil das ist für den Körper durchaus auch eine stressige Situation. Ne? Der Körper ist eben potenziell in einem entzündlichen Zustand, in einem gestressten Zustand. Und dadurch können sich eben langfristig nicht nur Darm- und Leberprobleme, sondern eben auch Hormonbeschwerden einstellen. Nun ist es ja so, dass es auch schwierig ist, alle Lebensmittel über einen Kamm zu scheren, denn es gibt ja histaminreiche Lebensmittel, die von der einen Frau sehr gut vertragen werden, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, und die andere reagiert extrem darauf. Das ist ja auch immer noch mal ganz interessant. Es geht ja nicht immer nur darum, also oder wie siehst du das? Muss man quasi für sich persönlich auch so eine kleine Liste erstellen oder darf man für sich auch herausfinden, auf was reagiere ich, vielleicht auch in welchen Lebensphasen? Es ist auch so, dass in manchen Zyklusphasen die Frauen sehr viel sensibler sind für histaminreiche Lebensmittel. Es kommt wahrscheinlich auch auf den Grad der Erkrankung an, nehme ich an.
Total. Es kommt erstmal darauf an, wie viele Histaminquellen es gibt und wie stark diese Abbaustörung ist, welche Enzyme davon betroffen sind, in welcher Zyklusphase die Frau jetzt auch ist an der Stelle, wie viel Stress im Alltag gerade ist, ob es draußen heiß ist oder kalt ist oder windig ist oder also es gibt so viele verschiedene Einflüsse, ob man irgendwie vielen Umweltgiften und Düften ausgesetzt ist, irgendwelchen
Deswegen
anderen
ist es auch
Reizen.
so unberechenbar, ne? Weil es
Ja.
kann ja passieren, dass ich sag mal, in der einen Woche ein bestimmtes Lebensmittel oder was weiß ich, ein aufgewärmtes Essen richtig gut vertrage und keine Probleme habe und eine Woche später extrem darauf reagiere. Auch das ist ja möglich und das macht es, glaube ich, auch im Anfangsstadium so schwer herauszufinden, was es denn ist.
Ja, total. Ich war auch super frustriert am Anfang, weil ich habe fünfmal das Gleiche gegessen und fünfmal unterschiedlich reagiert. Und es ist wichtig, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, sich eine eigene Liste zu machen. Erstmal das, erstmal ist die Individualität oder die Verträglichkeit von Person individuell. Das heißt, man darf sich einmal die große Liste schnappen und daraus seine eigene machen. Kann auch gerne mal so ein Ernährungs- und Tontagebuch führen, um das mal so ein bisschen auszutesten und zu gucken, ob vielleicht auch noch andere Unverträglichkeiten bestehen. Manchmal hat man das ja gar nicht so auf dem Schirm. Manche haben dann eben noch Gluten oder Laktose, Sorbit, Salicylate, Nickel, was auch immer, da irgendwie noch mit reinspielen kann. Und dann darf man wirklich einmal auch mit tracken, wie der ganze Tag so war, also in welcher Umgebung man war. Ob man viel Stress hat, ob man irgendwie einen aufregenden Vortrag auf der Arbeit hatte oder Zeitdruck oder was auch immer. Die Zyklusphase auch super gerne mit tracken, damit man eben weiß, okay, in der Phase um den Eisprung herum ist der Östrogenspiegel ja sehr hoch. Das heißt, der Histaminspiegel tendenziell auch höher. Da passe ich vielleicht wieder ein bisschen auf mit den Histaminsachen. Da probiere ich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so viel Neues aus, sondern eher dann nach der Periode. Und dass man da einfach so ein bisschen für sich guckt. Und sich nicht zu doll darauf versteift, dass man bei der Ernährung was falsch macht. Weil ich habe immer die Übeltäter versucht, in der Ernährung zu finden. Und das ging dann, ich habe mich komplett wahnsinnig damit gemacht. Und ich kenne das von vielen aus unserer Community, die sich auch wirklich verrückt machen mit den Lebensmitteln. Und da kann ich nur empfehlen, den Blick mal so ein bisschen zu weiten auf die ganzen anderen Histaminquellen, die es so im Außen noch gibt.
Welche könnten das noch sein, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben?
Was wir häufig erleben, sind so äußere Reize, die die Mastzellen aktivieren. Also was ich eben schon gesagt habe, Duftstoffe zum Beispiel, Parfüm, das kann aber auch Waschmittel sein, Duschgel, das kann Kosmetik sein, die wir uns auf die Haut schmieren. Das können aber auch Schimmelpilzbelastungen in Wohn- und Arbeitsräumen sein. Und das bleibt häufig lange auch unentdeckt. Also da auch nochmal genau hinzugucken, weil das sieht man häufig nicht, das riecht man nicht. Triggert die Mastzellen aber extrem und haben wir in der Community im Moment auch sehr, sehr häufig, spannenderweise. Dann Hitze, Kälte und Wetterumschwünge. Also starke Hitze, Sonneneinstrahlung kann die Mastzellen auf der Haut zum Beispiel triggern. Also unsere Haut ist auch benetzt mit Mastzellen. Und das kann dann quasi auch dazu führen, dass sich der allgemeine Spiegel erhöht im Körper. Dann aber auch starke Kälte, also wenn wir frieren zum Beispiel, ist es auch ein Reiz, der die Mastzellen aktiviert.
Und wahrscheinlich auch Stress, ne? Emotionaler Stress.
Und auch unterbewusst. Also viele, die gar nicht so bewusst sagen, oh, ich fühle mich heute gestresst, können ja trotzdem vom Nervensystem her dysreguliert sein. Und das ist zum Beispiel auch so ein ganz, ganz hoher Histamin-Trigger, wenn wir ein dysreguliertes Nervensystem haben und unterschwellig immer Cortisol ausgeschüttet wird, und wir das gar nicht so irgendwie mitbekommen, weil das schon so in unserem System verankert ist. Das kann auch eine ganz, ganz große Rolle spielen.
Genau, und wir hatten schon die Zyklusphasen benannt. Gleichzeitig ist es so, dass wenn Östrogen das dominierende Hormon ist im Vergleich zu Progesteron, also wenn eine Östrogendominanz vorliegt, dann kann es eben auch sein, dass ich gerade in dieser sensiblen prämenstruellen Phase, also in den Tagen vor der Periode, auch stark reagieren kann, wenn, ne, eine Histaminproblematik vorliegt. Häufig ist es schon so, dass Frauen, wenn sie oder bis zum Eisprung, dass es ihnen sehr gut geht. Wenn du aber, liebe Zuhörerin, zu den Frauen gehörst, denen es gerade in dieser Phase besonders schlecht geht oder eben in der Follikelphase, also in der ersten Zyklusphase zur Zyklusmitte hin deutlich schlechter geht, dann könnte Histamin ein Thema sein. Gleichzeitig kann aber auch der Östrogenstoffwechsel ein Thema sein, dass Östrogene nicht gesund in der Leber abgebaut werden, was auch zu starken Symptomen führen kann. Genau, und deswegen kann es tatsächlich zu unterschiedlichsten Zeitpunkten im Zyklus, aber auch aufgrund unterschiedlichen Ursachen dazu kommen, dass sich Symptome ausprägen. Du hast es vorhin schon gesagt, Frauen in der Perimenopause leiden natürlicherweise an einer Östrogendominanz, weil eben die Progesteronspiegel erstmal sinken und die Östrogenspiegel steigen oder sehr stark schwanken. Und auch hier kann es sein, dass sich Symptome zeigen oder dass wir viel sensibler auf bestimmte Lebensmittel reagieren als noch vor ein paar Jahren oder Monaten. Und das kann durchaus wirklich mit Histamin zusammenhängen und es lohnt sich. Also ich persönlich bin jetzt Ende 40, merke sehr stark, dass ich in der prämenstruellen Phase auf bestimmte histaminreiche Lebensmittel reagiere. Und das war für mich wirklich ein wichtiger Aha-Moment, einfach damit es mir wieder besser geht, vermeide ich einfach bestimmte Lebensmittel oder koche nur frisch. Also bei mir ist nicht unbedingt das Thema der Lebensmittel, sondern ob sie konserviert, fermentiert sind oder eben gelagert sind. Das merke ich bei mir. Und Alkohol sowieso geht gar nicht. Das ist aber sowieso auch für die Hormone gar nicht gut. Das triggert massiv die Östrogendominanz. Genau. So, wie bin ich denn jetzt dahin gekommen, Melina? Ich würde aber gerne noch mal drauf zurückkommen, weil die Frage ist bestimmt für viele auch interessant. Ja, ich kann herausfinden über so eine Eliminationsdiät, ob ich histaminreiche Lebensmittel vertrage oder nicht. Wenn ich sie weglasse und es geht mir besser, ist das ein ziemlich guter Hinweis, dass Histamin ein Thema sein könnte. Aber gibt es dann auch eine Diagnostik, eine medizinische Diagnostik? Und wenn ja, welche Parameter können da bestimmt werden?
Es gibt schon eine medizinische Diagnostik. Es gibt nur leider nicht diesen einen Wert, der sagt, ja, das ist auf jeden Fall eine Histaminintoleranz. Man kann in einem Blut einmal den Histaminspiegel messen und auch die Diaminoxidase, also den Wert messen, weil die DAO auch im Blut vorhanden ist, nicht nur in unserem Darm. Wir können uns einmal die DAO-Aktivität im Darm auch anschauen über eine Stuhlanalyse, genauso wie die Histaminwerte, also den Histamingehalt im Stuhl untersuchen. Und wir können auch die Histaminabbauprodukte, die über die HNMT entstanden sind, im Urin testen. Also das ist das Methylhistamin zum Beispiel. Und es gibt auch noch einen sogenannten TAC-Wert, also totale Histaminabbaukapazität. Und wir empfehlen immer, möglichst viele dieser Werte abnehmen zu lassen, damit man irgendwie ja, so einen Rundum-Überblick bekommt und vielleicht auch schon daran sehen kann, wo mögliche Ursachen sind, wo man ansetzen kann dann. Es ist nur so, dass alle diese Werte ja total den äußeren Umständen erliegen. Also das kommt total darauf an, wie viel Histamin man zu sich genommen hat. Also wenn sich jetzt jemand histaminarm ernährt, werden all diese Werte total im Normbereich sein und man wird gesagt bekommen, dass man keine Histaminintoleranz hat. Das heißt, dass man eigentlich für diese Werte sich histaminreicher ernähren müsste. Wo ich jetzt aber sage, wenn du weißt, dass du schon auf Histamin reagierst, würde ich jetzt auch nicht dich dazu zwingen, das wieder zu essen, nur damit diese Werte dann irgendwie stimmen. Denn das, was unserer Meinung nach immer noch am aussagekräftigsten ist, ist die Auslassdiät. Also zu schauen, okay, wie reagiere ich denn, wenn ich Histamin mal weglasse? Wie geht es mir dann? Und das Spannende ist, dass das nicht nur dann ein Ding ist, wenn die Histaminabbaukapazität gestört ist oder der Stoffwechsel gestört ist, sondern auch bei vielen anderen Erkrankungen tatsächlich einen großen Unterschied macht. Vor allem, wenn Entzündungen auch eine Rolle spielen oder Autoimmunerkrankungen, also auch bei Endometriose und Hashimoto, auch bei einer Zöliakie, bei Fibromyalgie, also bei allen Erkrankungen, wo auch Entzündungen eine Rolle spielen, macht es auch total Sinn, mal Histamin wegzulassen oder zumindest zu reduzieren, da Histamin auch schmerzverstärkend wirken kann. Und darüber kann man das zum Beispiel auch ganz gut erkennen, ob das für einen selber ein Ding ist oder ob der Histaminspiegel hoch ist.
Aber wie wichtig findest du es denn, wenn ich merke, ich habe eine Sensibilität für Histamin, dann auch noch solche Werte bestimmen zu lassen? Also ist das denn überhaupt erforderlich, um sozusagen das Thema auch in den Griff zu bekommen? Ich glaube, viel wichtiger wäre dann auch im zweiten Step zu schauen, welche eigentlichen Grundursachen sozusagen dazu beitragen. Also ist es der Darm? Ist es das Hormonungleichgewicht? Ist es eine Schwermetallbelastung? Ich glaube, das ist vielleicht noch mal viel interessanter, um den richtigen Weg auch der Heilung zu finden.
Ja, sehe ich genauso. Also man muss jetzt nicht auf diesen Histaminwerten unnötig lang rumhacken. Also wenn man so gar nicht weiß, in welche Richtung das gehen könnte und ein Arzt sowas mittestet, ist das super. Wenn man aber die Vermutung hat oder sich relativ sicher ist, dass Histamin ein Problem ist, muss man jetzt nicht von Arzt zu Arzt rennen, um sich das irgendwie auf Papier bestätigen zu lassen. Das ist dann durchaus sinnvoller, mal eine Stuhlanalyse zu machen und zu gucken, hey, wie sieht der Darm eigentlich aus? Oder einen Hormonstatus zu machen, Schwermetalltests zu machen, um einfach zu schauen, okay, warum ist mein Histaminspiegel im Körper gerade so hoch? Was
Auch die
funktioniert
Schilddrüse
dann?
kann übrigens eine Rolle spielen, ne? Was ja viele Frauen auch betrifft. Ganz viele Frauen leiden unter einer Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto.
Ja, auch wichtiges Thema, genau. Kommt auch immer häufiger jetzt in dem Kontext. Und hängt ja auch mit Darm und Leber zusammen. Und ich sehe das so oft, dass das eigentlich alles miteinander zusammenhängt und gar nicht einzeln betrachtet werden kann.
Genau, und deswegen wäre eben meine Frage, weil ihr ja auch Frauen in den Kursen betreut, genauso wie ich, ist ja immer die Frage, ja, aber mein Thema ist doch ganz besonders individuell und müsste man da nicht irgendwie ganz viele Werte und eine Diagnostik haben? Und ich glaube, es gelingt euch ja trotzdem, die Frauen sehr gut zu betreuen und zu helfen, ihre Symptome zu lindern, obwohl vielleicht gar nicht unbedingt alle Werte vorliegen. Was ist denn sozusagen, ja, also was ist denn so der Kern auch eurer Unterstützung oder eures Ansatzes, den Frauen zu helfen, ohne
Also,
jede einzelne individuell auch zu kennen?
ja, also was wir vorab immer machen, ist, dass es gibt so einen vorgeschalteten Kurs, Histabase, wo es einmal um die Diagnostik geht und einmal um die ganzen Zusammenhänge. Also uns ist es schon wichtig, dass jede Betroffene und jeder Betroffene einmal weiß, so warum habe ich die Histaminintoleranz, was könnten mögliche Zusammenhänge sein. Dass wir da einmal aufklären und auch verschiedene Testmöglichkeiten für Darm, Leber, Hormone und so weiter an die Hand geben. Und letztendlich ist es aber gar nicht so relevant, wo jetzt jede einzelne die einzelne genaue Baustelle hat. Denn da das alles miteinander zusammenhängt, können wir so schön diese Stoffwechselkuren ganzheitlich aufbauen, indem wir uns einmal den Darmstoffwechsel anschauen, den Leberstoffwechsel anschauen und auch den Hormonstoffwechsel anschauen. Und die Kuren so aufbauen, dass man all diese Schritte einmal durchläuft, über die Ernährung, die richtige Mikronährstoffzufuhr, über Stressreduktion. Es geht alles darum, in Selbstverantwortung einmal sich seinen Lebensstil anzuschauen, dort vielleicht einige, ja, Verbesserungsmöglichkeiten zu sehen, zu schauen, wie man wieder mit dem Körper arbeiten kann, wie man zurück in dieses natürliche Gleichgewicht kommen kann, die Störer rauszunehmen, die den Körper daran hindern, sich selbst zu regenerieren. Und letztendlich geht es gar nicht darum, diesen einzelnen Wert zu behandeln, sondern alles als großes Ganzes zu sehen und wirklich den Lebensstil anzupassen und dann für bestimmte Zeiträume mal diese Kuren zu machen, dass sich die einzelnen Organe wieder regenerieren können, um dann in eine Ernährung zu kommen, die man auch langfristig dann durchführen kann.
Ja, ähnlich verhält es sich auch mit den Hormonen, ne? Der Körper ist immer als Einheit zu betrachten. Und wenn wir die Hauptregulationssysteme, Immunsystem, Nervensystem, Hormonsystem und natürlich auch Verdauungssystem einschließlich Darm und Leber unterstützen, und wieder ins Gleichgewicht bringen, dann wird der Körper auch selbst sich wieder regulieren. Und egal, wie sich das jetzt von Frau zu Frau unterschiedlich ausprägt, die eine hat es eben mal mehr mit dem Darm, die nächste hat mehr Probleme mit der Leber, den Hormonen oder Entzündungen, Autoimmunerkrankungen. Der Körper sucht sich seinen Weg, um uns zu zeigen, ich bin im Moment nicht im Gleichgewicht. Und unsere Symptome zeigen uns das. Und wir dürfen sie einfach liebevoll anschauen und ja, schauen, wie wir Schritt für Schritt sozusagen uns auch mehr wieder um uns selbst kümmern dürfen. Und ich sehe das genauso. Also Darm- und Lebergesundheit stehen da wirklich auch im Zentrum der Regulation, auch der Hormonregulation. Und insofern finde ich, überschneiden sich eigentlich und ergänzen sich unsere Ansätze sehr, sehr schön. Ja.
Total. Und es kommt auch häufig die Frage aus der Community, muss ich denn jetzt wirklich noch eine Leberkur machen oder kann ich nicht nur eine Darmkur machen? Und wir sagen immer, nee, es ist schon sinnvoll, alles einmal mitzunehmen.
Ja,
Weil.
und im Grunde kann man das ja auch, ja, oder muss man das ja gar nicht unbedingt voneinander abtrennen, sondern das kann man, das ist ja letztendlich, eins fließt ja ins andere über, sage ich jetzt mal. Genau. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, weil die Frage bestimmt auch aufkommt, wenn man so zuhört, welcher Arzt beschäftigt sich denn mit dem Thema Histaminintoleranz? Weil ja, wenn man genauer forschen möchte, was ist die Ursache, was könnte es bei mir sein, überlegt man natürlich schon, zu welchem Arzt gehe ich da? Der Hausarzt ist sicherlich nicht unbedingt der optimale Ansprechpartner.
Bei der Diagnostik können wir manchmal auch auf den Hausarzt zählen. Das ist aber eher der Internist oder der Gastroenterologe oder der Allergologe. Wir haben auch schon von einigen aus der Community gehört, dass ein Hals-Nasen-Ohrenarzt auch schon mal eine Diagnose stellt. Geht es jetzt aber um die Ursachenforschung, ist definitiv ein Gastroenterologe erstmal ein guter Ansprechpartner, weil er sich den ganzen Darm einmal anschauen kann. Und auch ein Internist, der gegebenenfalls sich nochmal die anderen Organe anschauen kann. Was die Behandlung angeht, muss ich sagen, dass es da leider sehr mau aussieht im medizinischen Bereich, also im schulmedizinischen Bereich. Genau, weil dieses Konzept der Ernährungsumstellung und so weiter, das liegt einfach nicht in der Schul- oder auf der schulmedizinischen Seite. Aber so für die Diagnostik und Ursachenforschung kann man die Ärzte auf jeden Fall sehr, sehr gerne besuchen.
Wichtig ist natürlich, und deswegen gibt es ja unsere Podcasts unter anderem, dass einfach ich als Patientin auch schon mal sehr gut vorinformiert bin und durchaus auch formulieren kann, was ich mir wünsche, was ich vermute, dass es möglicherweise mit Histamin zusammenhängt, weil du ja auch aus eigener Erfahrung berichten kannst, dass ja auch nicht jeder Arzt immer gleich auch darauf kommt, dass es ein Histamin-Thema sein könnte.
Ja, genau. Und es ist, also es macht total Sinn, auch im Vorfeld schon mal zu forschen. Und wir haben auch einen Arzt bei uns im Team. Und er sagt immer, je besser der Patient vorinformiert ist, desto leichter ist es für ihn. Das heißt, was wir immer empfehlen, ist auch so ein bisschen schon rauszufinden, welche Werte möchte ich überhaupt testen. Und dann wirklich mit einer konkreten Vorstellung hinzugehen und zu fragen, hey, können Sie diese Werte eben einmal testen? Sodass
Und
die
sicherlich ist es nicht alles von der Krankenkasse, wird nicht alles von der Krankenkasse übernommen. Das ist ganz klar. Da müssen wir auch für uns, glaube ich, eine Entscheidung treffen. Meine Gesundheit ist mir wichtig. Ich möchte in meine Gesundheit investieren. Und dazu gehört es eben auch, dass man einfach mal mehr Werte abnehmen lässt, als jetzt vielleicht die Krankenkasse bezahlt. Also wir kommen einfach nicht weiter, wenn wir immer nur denken, ja, wenn es die Krankenkasse nicht macht, dann werde ich zum Opfer sozusagen, sondern man kann so viel machen. Aber man kann eben auch ganz viel machen, ohne dass es uns einen Cent kostet. Und das fängt immer auch bei der Ernährung an, weil wir haben mit jeder Mahlzeit die Entscheidung, ja, essen wir für uns, für unseren Körper, für unsere Gesundheit oder eben nicht. Und deswegen finde ich einfach, egal ob du jetzt vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit hast, irgendwie einen Arzt an deiner Seite zu haben, der vielleicht auch offen für das Thema ist oder die finanziellen Möglichkeiten hast, du kannst sofort bei der nächsten Mahlzeit anfangen, dir was Gutes zu tun. Und im Hinblick auf Histamin, tatsächlich einfach mal durch so eine Art Auslassdiät herausfinden, ist Histamin bei mir ein Thema, ja oder nein? Kannst du uns vielleicht noch mal ganz praktisch mitnehmen, wie denn jetzt so ein histaminarmer Alltag aussieht? Also Frühstück, Mittag, Abendessen, wie kann ich mir das vorstellen?
Also im Prinzip ist es so, dass man gerade beim Frühstück, finde ich, ist es immer noch relativ simpel, wenn man da schaut, dass man sich zum Beispiel ein Porridge macht mit Haferflocken, Hafermilch, irgendeiner Pflanzenmilch, die verträglich ist, ein bisschen histaminarmes Obst reinschribbelt, Leinsamen, Flohsamenschalen,
Was ist denn
Sandsamen.
histaminarmes Obst?
Da gehören zum Beispiel Äpfel zu, Aprikosen, also eigentlich alles an Steinobst außer Pflaumen. Die können wir sehr, sehr gut nutzen. Wir können Blaubeeren nutzen, Brombeeren zum Beispiel auch. Alles andere an Erdbeeren geht nicht ganz so gut. Johannisbeeren gehen noch, wenn die jetzt bald wieder Saison haben. Genau, da hat man eigentlich so eine ganz gute Auswahl. Manche vertragen Mango auch ganz gut. Das muss man individuell so ein bisschen austesten.
Aber so Fette und Öle sind eigentlich kein Problem.
Die meisten gehen ganz gut. Also Leinöl, Leinsamen, also ganz viele Kürbiskerne,
Genau, weil das könnte
Flohsamenschalen.
man ja auch wunderbar noch integrieren, ne?
Genau, also auch darüber darf man dann seine Omega-3-Quellen finden, denn Algenöle und Fischöle, das geht leider gar nicht bei einer Histaminintoleranz. Das heißt, da kann man auch schon gucken, dass man ein bisschen auf
Siehst du,
Omega-3.
gut, dass ich frage, weil du sagst, Fischöl wird ja häufig auch als antientzündlich, also Omega-3, in Form von Fischöl empfohlen. Da sagst du, nee, das eher nicht.
Genau. Ja, das ist dann, da muss man dann auch wieder schauen, denn nicht alles, was antientzündlich ist, ist automatisch auch histaminarm.
Ja, also wir können uns morgens ein schönes Porridge machen mit Leinsamen oder anderen Samen. Ich glaube, Nüsse gehen nicht, ne?
Manche Nüsse, also Macadamianüsse gehen zum Beispiel, Pistazien gehen, Mandeln werden auch oft gut vertragen.
Aber meine liebsten Walnüsse nicht, ne?
Leider
Ah
nicht.
ja, genau. Siehst du, da geht es nämlich schon los. Aber gut, ja, wir haben jetzt also ein schönes Porridge mit Leinsamen und ein bisschen Hanfsamen müsste bestimmt auch gehen. Und ein paar Macadamia-Nüssen, einfach damit wir nochmal die Protein- und Fettquellen haben. Ein bisschen Obst und da sind wir doch eigentlich schon ganz gut mit am Start.
Genau, ja, das ist immer ein schönes, ausgewogenes Frühstück. Das empfehlen wir auch vielen, weil da einfach schon sehr viele Nährstoffe drin sind und auch gut Kalorien und gesunde Fette, dass man so einen guten Start in den Tag hat. Das ist super wichtig, weil Hunger übrigens auch Histamin triggert. Das heißt, wir dürfen auch darauf achten, regelmäßig zu essen. Und was wir dann mittags und abends gut machen können, ist natürlich wie immer frisch kochen, ganz, ganz wichtig. Wenn wir nicht frisch kochen können, dann nur pflanzlich kochen. Kühl aufbewahren und dann schnell erhitzen, aufwärmen und dann verzehren.
Ich glaube, was schwierig ist, ist, wenn man zum Beispiel in Restaurants oder in der Kantine essen geht oder so von Buffets isst, wo das Essen ganz lange warm gehalten wird oder
Ja.
wiedererwärmt wird.
Ja, und gerade dann die tierischen Produkte, da sind nämlich Bakterien drauf, also logischerweise ja viel mehr Bakterien als jetzt bei Gemüse, Obst und Nüssen und so weiter. Und diese Bakterien auf Milch, Fisch, Fleisch, Eiern, die bilden halt super schnell Histamin. Und da kann das sein, dass das innerhalb von wenigen Stunden oder auch schon einer halben Stunde zu einer richtigen Histaminbombe leider wird. Das heißt, da ein bisschen aufpassen. Und am besten eignen sich dann an Kohlenhydratquellen immer Reis oder Dinkelnudeln auch mal. Also nicht zu viel Gluten, aber ab und zu ist das total in Ordnung. Auch Hirse und Quinoa geht super. Mit Quinoa hat man auch mal so eine ganz gute Proteinquelle. Und dann kann man Gemüse aller Art eigentlich nehmen. Das Einzige, was gar nicht gut geht, ist Spinat, hast du ja schon gesagt, dann Auberginen und Tomaten. Ansonsten gibt es ganz, ganz viel histaminarmes Gemüse wie Paprika, Gurke, Möhre, Zucchini. Da haben wir relativ viel Auswahl, Gott sei Dank. Was ich auch immer empfehle, ist Bioqualität. Einfach damit wir die Pestizidbelastung so gering wie möglich halten über die Ernährung.
Und eben einfach frisch kochen. Das ist eben für manche heutzutage natürlich extrem herausfordernd, gerade wenn wir einen stressigen Arbeitsalltag haben. Ja, es ist halt oft, also für mich super, wenn ich einfach so Portionen koche, zwei, dreimal mehr, dann kann ich es am nächsten Tag nochmal aufwärmen, irgendwie eine schöne Suppe oder so. Und das ist ja für Menschen mit Histaminintoleranz genau nicht das Richtige, ne?
Das ist so fies, weil ja, erstmal sind wir in der Ernährung eingeschränkt und dann haben wir auch ja, ein relativ hohes zeitliches Invest, was wir in unser Essen geben dürfen, was ja am Anfang auch für mich mega der Stressfaktor war. Und Man kann schon Meal Prepping machen. Es ist dann wirklich nur sehr pflanzenbasiert alles. Und was wir zum Beispiel auch auf unserer Seite haben, ist so ein Schraubglas quasi, wo man sich schon mal irgendwie einen Salat reinmacht, so eine Art Schichtsalat. Dann nimmt man sich irgendwie ein Dressing auch noch mal mit in der Box oder so, ein bisschen Reis und mischt sich das dann zusammen. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, da darf man dann so ein bisschen tricksen. aber mir ist es am Anfang auch super schwer gefallen. Ich habe eine Zeit lang auch irgendwie mich zwischendurch nur von Knäckebrot und Mandelmus ernährt. Also ich
Weil
kenne
man so
das Problem.
verunsichert auch ist, ne?
Ja.
Genau, ja. Und man muss natürlich auch öfter einkaufen, denn eigentlich im Grunde jedes Lebensmittel, was lange gelagert wird, kann natürlich auch mehr Histamin bilden. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel an reifes Obst denke, ne? Wenn das jetzt irgendwie tagelang im Obstkorb liegt, ist auch nicht optimal.
Genau, und jetzt gerade auch noch, das ist bei Äpfeln auch immer so ein Ding. Ich empfehle immer, die Äpfel aus Deutschland zu kaufen, weil die einfach nicht so einen langen Weg haben und meistens reif geerntet werden. Und die werden ja aber hier auch eingelagert. Und jetzt gerade ist ja noch keine Erntezeit. Das bedeutet, dass jetzt so im Frühjahr bis zum Frühsommer, sage ich mal, die Äpfel hier auch schon sehr, sehr lange liegen. Und ich in der Zeit eher empfehle, dann Äpfel aus dem Ausland zu kaufen, weil die dann doch frischer sind als die von hier, die eben schon seit dem Spätsommer gelagert werden. Also auch da kann man so ein bisschen drauf achten, wenn man jetzt sehr empfindlich auf Histamin reagiert.
Ja. Wie ist es mit Süßigkeiten?
Ja, auch
Schokolade,
sehr schwierig.
Kuchen
Ja.
empfehlen wir ja sowieso nicht, aber ab und zu möchte man vielleicht sich auch mal was Süßes gönnen.
Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil Kakao und alles, wo Kakao enthalten ist, geht leider gar nicht, weil Kakao auch ein Histaminliberator ist, also zu Histaminausschüttung führt. Das heißt, wir können auf weiße Schokolade zurückgreifen. Wichtig ist aber, dass die auch dann nicht diese 1000 Zusatzstoffe hat, wie Sojalecithin und Sonnenblumenlecithin und was da nicht manchmal alles drin ist. Das heißt, es muss so clean wie möglich sein und am besten auch vegan, weil dieses Vollmilchpulver oder diese Molke ähnlichen Inhaltsstoffe auch nicht so gut verträglich sein können.
Ist denn das so, also ich weiß, dass diese ganzen Zusatzstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, lösen die denn sozusagen Histaminausschüttungen aus oder wie genau ist da der Mechanismus?
Es kommt drauf an. Also bei dem Lecithin ist es eher eine liberate Funktion, das heißt, fördert die Histaminausschüttung. Es gibt aber auch einige Zusatzstoffe, die, also Konservierungsstoffe vor allem auch, die histaminreich sind. Das heißt, die sind dann führen innerhalb von ein paar Stunden dann auch schon zu Beschwerden.
Ja, also im Idealfall sollte man wirklich hochverarbeitete, industriell hergestellte Lebensmittel vermeiden. Also es gibt fast gar keinen Grund, warum man sie essen sollte. Es
Ja,
ist
außer der
einfach so.
Geschmack manchmal,
Außer
ne?
der Geschmack oder eben, dass man so emotional denkt, oh, ich brauche jetzt irgendwie, keine Ahnung was, meine Joghurte oder meine Chips. Aber rein aus physiologischer, hormoneller Sicht, gesundheitlicher Sicht, gibt es also gar keine Vorteile. Genau, also frisch, clean, kochen, essen, das ist eigentlich das A und O. Und vielleicht abschließend, Melina, könnte ja sein, dass die ein oder andere jetzt so ein bisschen gerade verzweifelt ist und den Kopf hängen lässt, so nach dem Motto, um Gottes Willen, das ist ja alles so anstrengend und so umständlich und wie soll ich das schaffen? Gib uns doch noch mal so einen kleinen Lichtblick und eine Motivation, warum es sich wirklich lohnt, sich ja auch mit einer hormongesunden oder histaminfreundlichen Ernährung auseinanderzusetzen.
Also ich kann da wirklich primär aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe und nicht nur auf Histamin geachtet habe, sondern auch generell darauf geachtet habe, was ich esse und dass ich einfach das esse, was meinem Körper gut tut, dass ich einfach so, so viel mehr Energie habe. Es ist wirklich so krass, wie sich mein Leben durch die Ernährung im Prinzip verändert hat und durch das Auseinandersetzen mit meinem Körper und letztendlich. Ja, es ist am Anfang nervig und es kann auch manchmal frustrierend sein und klar gehören Rückschläge irgendwie auch dazu, aber es lohnt sich einfach so sehr, da am Ball zu bleiben und für sich auszutüfteln, was dem Körper gut tut und was nicht, weil das einfach so eine Investition in die langfristige Gesundheit auch ist. Und wenn ich bedenke, wie wenig Energie ich früher hatte und was ich jetzt alles machen kann, da liegen einfach Welten zwischen, auch unabhängig von meiner Histaminintoleranz. Also auch da hat sich das total gewendet und es ja, lohnt sich einfach so sehr am Ball zu bleiben, weil der Körper einem das einfach tausendfach dankt und mit ganz, ganz viel Wohlbefinden und Energie zurückgibt. Und rückblickend klingt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin total dankbar auch, dass ich die Histaminintoleranz hatte, weil ich erst dadurch angefangen habe, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen und auch meinen Lebensstil zu hinterfragen, auch in jungen Jahren schon, also ich war 17, als ich die Diagnose bekommen habe, relativ früh da irgendwie schon Dämpfer gekriegt, dass das Leben, so wie ich es lebe, halt nicht für mich funktioniert. Und es hat nur tolle Sachen in mein Leben gebracht und ja, kann es wirklich total empfehlen. Und um den Start ein bisschen leichter zu machen, haben Anne und ich uns, wie gesagt, ja entschlossen, da ein bisschen zu unterstützen. Also gerade mit der Ernährung gibt es ja jetzt auch Histafood, wo es auch zum Beispiel histaminarme Snacks gibt. Auch so Riegel, wenn man mal irgendwie
Ja,
süßen
was einem
Zucker.
ja auch das Leben erleichtert, ne? Genau.
Ja, also genau, auch da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, da so ein bisschen sich das leichter zu machen mit Tomaten als Soßenersatz und leckeren Gewürzen, was wir da alles mittlerweile haben. Das heißt, mittlerweile, also ich finde jetzt mit den Gegebenheiten, die es jetzt gibt, ist es schon viel leichter, das umzusetzen, als vor ein paar Jahren, als ich die Diagnose hatte.
Ja. Wunderbar, Melina, ich danke dir von Herzen. Auch, dass du uns so viel Mut machst. Du bist ja wirklich das beste Beispiel. Du bist ja komplett geheilt. Also, wenn das keine Aussicht ist, und keine Motivation ist, dann weiß ich auch nicht. Und das Schöne ist eben, wir haben das selbst in der Hand. Jede Mahlzeit ist eine neue Chance, die eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen. Und ja, Ernährung ist nicht alles, aber es ist die Grundlage. Und
Ja.
damit können wir auf jeden Fall starten. Melina, ich werde natürlich eure Seite, eure Angebote verlinken in der Podcast-Beschreibung und danke dir von ganzem Herzen, dass du heute bei uns warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.